Ich möchte erst noch beten. Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, um von dir zu lernen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du uns ja, den Frieden geschenkt hast. Und ich möchte dich besonders für deine Kinder bitten, die sich nicht in Frieden und Freiheit versammeln dürfen, dass du ja, sie bewahrst, ihnen Kraft und Freude und Trost schenkst. Und ja, dass sie auch dennoch gut Gemeinschaft haben können. Rede du jetzt durch mich und gib du gute Gedanken und hilf, dass es in den Herzen Frucht bringt und dass es ja, an jeden hilft. Und sei doch bei denen, die krank sind und nicht hier sein können. Danke, dass du bei ihnen bist und hilfst du ihnen auch. Amen. Ich hoffe, dass meine Stimme heute durchhält. Wie ihr hört, ist die ein bisschen kratzig, aber ich bin mal guter Zuversicht, dass es passt. Wie der Volkmar schon gesagt hat, wir machen jetzt eine neue Predigtreihe und mit dem Römerbrief sind wir ja fertig. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir durch den Philipperbrief durchgehen. Vorab, was war das für eine Gemeinde? Wo war diese Gemeinde? Die Stadt Philippi, die ist in Griechenland. Wenn wir uns diesen Bogen am Mittelmeer vorstellen, von Griechenland oben, also so eher nördlich, nicht unten bei den Inseln, dann war es so ziemlich relativ der höchste Punkt. Nicht direkt an der Küste, sondern so leicht ein bisschen im Land drin, also minimal. Man könnte, wenn man eine große Karte anschaut, wird man sagen, es ist direkt am Meer, aber es ist nicht direkt am Meer. Auf jeden Fall ist es im Norden von Griechenland. Und Philippi hieß nicht immer Philippi. Ganz am Anfang hieß sie Krenidis. Das hat damit zu tun, dass bei der Stadt viele kleine Quellen waren. Und so ist auch die Bedeutung von Krenidis die kleine Quelle. Genau, Philippi hat den Namen erst durch Philippus II. Bekommen. Das ist der Vater von Alexander dem Großen. Und später, wo dann die Römer das Land eingenommen haben, ja, wurde es praktisch eine römische Kolonie, Philippi, die Stadt selbst. Und dadurch, dass halt auch sehr viele Veteranen sich dort niedergelassen haben in der Stadt, wurde auch diese römische, ich sag mal, Nationalstolz ganz groß in dieser Stadt. Und die Bürger waren auch selbst ganz froh, dass sie die römische Staatsbürgerschaft dann bekommen hatten. Und so hatten sie einige Privilegien wie eine Autonomie und so eine Provinzregierung und haben auch die gleichen Rechte gehabt wie eine italienische Stadt. Somit waren sie eigentlich ganz glücklich damit, die Bürger, mit der ganzen Situation. Und da sowieso sehr viele Römer dort sich niedergelassen hatten, war wie gesagt der römische Nationalstolz ganz groß. Die Gemeinde von Philippi war die erste europäische Gemeinde. Und es war wohl so, dass ziemlich wenig Juden dort gelebt hatten. Wir lesen nicht, dass dort eine Synagoge war. Und die Voraussetzung für eine Synagoge war, dass mindestens zehn vorstehende Männer, also mit Familie und allem, da sein mussten, um eine Synagoge zu gründen. Und da keine Synagoge da war, geht man davon aus, dass es wenig Juden gab dort. Eine ganz bekannte Person, die wir aus der Bibel gut kennen, ist die Lydia. Die war von Philippi und man vermutet auch stark, dass am Anfang die Lydia ihr großes Haus, sie war ja reich, für den Gottesdienst bereitgestellt hat. Das heißt, die Gemeinde hat sich wohl am Anfang immer bei ihr getroffen. Die Gemeinde aus Philippi hatten Paulus unterstützt, dann, wo er dann in Gefangenschaft war, wo es ihm nicht so gut ging. Da hatten sie den Epaphroditus zum Paulus geschickt mit verschiedenen Hilfsgütern und er hat auch selbst dem Paulus geholfen. Also wo er konnte, halt leiblich unterstützt. Und man geht da, also es ist ziemlich sicher, dass Paulus aus der römischen Gefangenschaft heraus diesen Brief geschrieben hat. Es gibt mehrere Stellen, die darauf hindeuten. Genau. Und ich mache heute den Anfang zum Philipperbrief eben. Und wir lesen praktisch den ersten Abschnitt, praktisch Philipper von Vers 1 bis 11. Genau. Ich lese es mal vor. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Soweit der Text, Kapitel 2,9. Nicht wundern, ich stelle sehr viele Fragen, bei mir müsst ihr mitarbeiten. Ich finde, es prägt sich besser ein, wenn man mitdenken muss und selbst mitlesen muss. Es hilft mir zumindest. Genau. Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Mir sind hier so zwei Punkte direkt schon im ersten Vers aufgefallen. Mal sehen, ob es euch auch auffällt. Was sticht da so ein bisschen heraus? Ja? Diakone, ja, das waren die Helfer in der Gemeinde. Die werden unter anderem angesprochen. Es werden nicht nur die Diakone angesprochen. Wer wird hier angesprochen?
Alle.
Das heißt, dieser Brief, der ist wirklich für alle da. Ob groß, ob klein, ob er meint, ob er bedeutend ist oder nicht, ob er reich ist oder arm. Es gilt wirklich für alle. Es sind alle angesprochen und jeder soll zuhören. Genau. Und dann ein weiterer Punkt, der sich eher auf Paulus und Timotheus bezieht.
Knechte.
Genau, Knechte. Was sind Knechte? Knechte wird oft ganz, oder wird manchmal missverstanden, weil man es direkt mit einem Sklaven in Verbindung bringt, aber das stimmt nicht. Was ist ein Knecht wirklich? Alvin, du müsstest es wissen. Du bist ein moderner Bauer, wie weiß. Ja, aber was ist der Unterschied? Ein Sklave ist auch jemand, der das tut, was du sagst.
Er scheint frei.
Er ist frei. Er ist eigentlich einer, der seine Arbeit freiwillig und theoretisch auch mit Freuden tut. Ein Knecht ist keiner, der wider seinen Willen etwas tun muss, sondern man könnte es heutzutage mit einem Angestellten vergleichen. Das heißt, Paulus sieht sich nicht unterdrückt oder erniedrigt oder beherrscht, sondern er sieht sich eher wie einen Angestellten, der freiwillig und gern etwas macht, der selbst in diese Position hineingetreten ist. Das mal so vorab, dass wir das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann gehen wir schon zum Vers 2. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Konnte ich auch nicht weitergehen, da ist mir auch wieder sofort etwas aufgefallen. Und zwar in Bezug auf Gnade und Friede. Was steht da? Gnade und Friede, das ist eigentlich so die typische Begrüßungsformel vom Paulus. Aber es hat doch etwas an sich, sonst würde er es ja nicht immer machen. Sonst würde er es ja nicht immer wieder erwähnen. Wir leben tagtäglich aus der Gnade Gottes und wir dürfen, ich sag mal, mit vollen Händen draus schöpfen. Und den Frieden gibt er uns ja auch. Aber was ist daran so besonders? Worauf setzt Paulus hier einen ganz besonderen Augenmerk? Ja?
Ich denke mir immer, wenn es oder auch am Ende von einem Brief heißt, die Gnade sei mit euch allen, weil der Paulus fordert ja sehr viel im Glauben und dass er aber am Schluss immer sagen will, dass wir die Gnade für das alles brauchen, dass wir es nicht aus eigener Kraft haben können.
Ja, ja. Aber ich will eigentlich auf etwas ganz Besonderes darauf hinaus. Und zwar, also ich will jetzt auf zwei Worte, die in Verbindung mit der Gnade und Friede stehen. Von wem kommen sie denn?
Von Gott.
Von Gott. Und warum ist das so wichtig?
Wir
können es aus uns nicht heraus. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Richter, der mich begnadigt, und einem und unserem Gott, der Gnade gibt? Oder ein Mensch, der gnädig zu mir ist, weil ich es gerade nicht packe und er packt es.
Gott müsste es nicht sein.
Bei Gott müsste es nicht sein. Aber bei Gott ist die Gnade, die Gott uns gibt, die ist wirklich Gnade. Das ist 100%, mehr geht nicht. Das ist wirklich eine wahre Gnade. In dieser Gnade finden wir diesen Frieden von Gott. Und das ist, wie Gott sagt, diesen Frieden der Welt lässt er uns, aber seinen Frieden gibt er uns. Und der Unterschied ist einfach, dass wir in dieser Gnade den Frieden von Gott finden, der in uns wirklich diese Ruhe, der uns diese Ruhe, diesen Frieden, diese Geborgenheit gibt, die uns kein Mensch geben kann. Diese Gnade, die Gott geben kann, und den Frieden, den kann uns kein Mensch geben. Wir sehen, was der Frieden, den die Menschen einem anbieten, wie lange der hält. Er hat jetzt die letzten Jahre sehr lang gehalten, 70 Jahre. Wenn man jetzt mal inoffiziell davon sagt, dass Deutschland sich jetzt inoffiziell einmischt, hätten wir theoretisch jetzt knapp über 70 Jahre Frieden gehabt. Aber wir sehen, dass es von heute auf morgen dieser Frieden weg sein kann. Und diese angebliche Gnade, die die Menschen einem versprechen, die kann von heute auf morgen weg sein. Da muss nur ein Zwischenfall da sein. Aber bei Gott ist das anders. Wenn Gott sagt, ich gebe dir Gnade und Frieden, dann hält das auch. Und es ist keine vorübergehende Sache. Gott ist ein gnädiger Gott und ein Gott des Friedens. Und bei ihm werden wir auch wirklich dann Ruhe finden, wo unsere Seele wirklich abschalten kann. Dann ist da noch ein weiterer Punkt, der sich wieder auf Gott bezieht. Und zwar sagt Paulus, unserem Vater. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Vater? Einem, der Macht über uns hat, und einem Vater. Wo ist da der große Unterschied? Klar, zu dem einen gehöre ich voll dazu, dem anderen bin ich unterlegen. Aber ein Vater, der liebt, ein Vater, der gibt sich hin, ein Politiker wird sich schlecht für seinen Bürger hergeben. Wenn der Krieg ausbricht, sind die Politiker die Ersten, die verschwinden. Aber ein Vater, der gibt sein Leben. Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben. Jesus liebt uns und bedingungslos. Bei ihm sind wir geborgen und wir dürfen mit all unseren Sorgen, Ängsten, Nöten und Freuden mit allem zu ihm kommen. Und es geht wieder auf meine Familie, ihr wisst, ich bringe immer Beispiele aus meiner Familie. Ich will wissen, was mit meinen Kindern los ist. Ich will es hören, wenn es ihnen gut geht, wenn sie etwas Tolles erlebt haben. Ich will es auch wissen, wenn es ihnen schlecht geht. Auch wenn ich es eigentlich schon weiß, ich will es von ihnen hören. Und genauso ist es bei Gott. Er will Gemeinschaft, er will mit uns reden, er will es von uns hören. Und er will uns gerne helfen. Ein Vater hilft gerne. Was steht in Matthäus 7, Vers 8? Was hat Jesus gesagt? Was steht da? Das sind eigentlich ganz bekannte Worte. Da haben viele als Bibelverse an der Wand hängen oder zumindest mal in der Bibel angestrichen. Schlag mal auf Matthäus 7, Vers 8. Was steht da? Mag jemand vorlesen? Gewaltig, oder? Das sind Eigenschaften, die ein Vater hat. Wenn ich es jetzt mal anders vorlese. Denn jeder, der bittet, bekommt vielleicht. Nee, oder? Der empfängt. Das hat Jesus gesagt. Und dann wird er es auch machen. Es heißt nicht, dass man empfängt, wie man es sich selbst vorstellt. Gottes Pläne sind höher als unsere. Gott sieht weiter als wir. Deswegen dürfen wir nicht böse sein oder enttäuscht sein, wenn manchmal, wenn wir um etwas bitten, wir zwar empfangen, aber es anders aussieht. Das heißt auch nicht, dass es sofort da ist. Manchmal heißt es warten. Manchmal wachsen wir auch in der Geduld. Oder, ja, jetzt einen anderen Punkt nehmen. Wer sucht, der findet. Manchmal, man findet gar nicht irgendwelche Antworten auf irgendwelche Sachen, die einen belasten. Manchmal findet man auch anderes. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht wirkt, dass Gott nicht da ist. Er lässt uns finden, manchmal lässt er uns auch andere Sachen finden, aber nicht, weil er uns etwas vorenthalten will, sondern weil er wieder so erhaben ist und höher ist. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Manchmal brauchen wir andere Sachen, als wie die, die wir uns vorstellen, die uns glücklich machen. Aber Gott hat versprochen, dass er gut ist und er ist gut. Er ist die Liebe und er kann nicht anders. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn es schwer fällt, dass er es gut machen wird, dass er es richtig machen wird. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott wird keinen wegschicken. Gott wird vor keinem die Tür verschlossen lassen. Wer ihn sucht, wer an ihn glaubt, den wird er mit Freuden aufnehmen. Dann ist ein Fest im Himmel. bei jedem, der zu ihm kommt. Aber wir müssen anklopfen. Vor der Tür stehen bringt gar nichts. Wenn bei mir jemand draußen vor der Tür steht, dann mache ich ihm auch nicht auf. Aber wenn er klingelt, dann mache ich ihn auf. Und bei Gott ist es genauso. Wer anklopft, du musst anklopfen. Dann macht er dir auch gerne auf und es wird aufgemacht. Bei Gott ist jeder willkommen. Es steht in der Bibel geschrieben, er will, dass alle gerettet werden. Und es ist auch so. Aber der Mensch muss sich selbst entscheiden. Glaubt er oder glaubt er nicht? Und das Problem ist halt, die Bibel ist halt nun mal direkt nicht, aber es gibt da halt nur dieses Schwarz und Weiß. Entweder du entscheidest dich für Jesus oder du bleibst in der Sünde und dann bist du getrennt von ihm. Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Eigentlich geht der Satz weiter, Paulus hat ja immer so ewig lange Sätze, womit ich mir ganz oft schwer tue. Aber hier musste ich schon direkt bremsen, weil ich das so bemerkenswert finde. Und zwar hatte Paulus eine Gewohnheit. Manche sagen, es gibt da keine Gewohnheit. Der eine Mensch ist dankbar oder der andere nicht. Ich behaupte, es ist eine Gewohnheit, die man sich auch aneignen kann. Denn Paulus dankt, so oft er an die Geschwister denkt. Und dankbar sein sollen wir sowieso, dazu fordert uns die Bibel auf. Klar ist es nicht immer leicht zu danken, besonders bei Geschwistern, mit denen man ein Problem hat, mit denen man schon lange ein Problem hat oder gerade erst ein Problem hat, der vielleicht einem gerade erst auf den Zeh getreten ist, wie auch immer. Aber selbst bei meinem schlimmsten Feind werde ich auch positive Eigenschaften finden. Und wenn ich nicht immer nur mir das vor Augen halte, was er mir gerade Mieses getan hat, sondern mal drauf schaue, was er eigentlich Gutes gemacht hat, dann werde ich mich auch selbst, also dann wird sich auch mein Charakter und mein Denken verändern. Wenn ich anfange zu suchen, was der Bruder oder die Schwester Gutes macht, dann wird das, was er Schlechtes getan hat, immer weiter verschwinden und das Gute wird immer mehr zum Vorschein kommen. Und dann kann ich auch dankbar sein für Geschwister. Das heißt, bitte nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass wir von Sünde wegschauen sollen. Sünde muss genannt werden und Sünde muss ausgeräumt werden. Das heißt nicht, dass wir Sünde einfach stehen lassen. Das heißt aber, wenn jemand mir Böses getan hat und er bereut, dass ich auf jeden Fall vergeben soll und dass ich es nicht nachtragen soll, sondern dass ich das Gute in ihm suchen soll. Und dann werde ich auch dankbarer. Dann wird meine Herzenseinstellung ganz anders. Ich weiß, es lässt sich so leicht reden, aber ich ärgere mich auch über Leute. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich habe das halt, ja, ich weiß nicht, ihr kennt mich halt nicht von früher. Ich bin ja eigentlich nicht von hier. Ich war früher und bin es manchmal auch noch sehr pessimistisch. Ich bin Gott sehr dankbar für Sonny, weil sie hat mir da sehr die Augen geöffnet. Weil Sonny ist ein sehr positiver Mensch. Sie hat dann irgendwann ist ihr halt mal der Kragen geplatzt und hat sie gesagt, jetzt hör doch auf, immer nur das Böse zu sehen, sieh mal das Gute. Und dann musste ich auch üben. So wie meine Kinder Danke sagen üben mussten, musste auch ich üben, das Positive zu sehen und auch dankbar zu sein. Und ich kann euch versprechen, eure Herzenseinstellung wird sich verändern. Klar, jetzt mit dem Bau und drei wilden Jungs geht das manchmal unter bei mir und dann laufe ich wieder rum wie so ein Grießkram. Aber da heißt es wieder üben und dafür habe ich dann auch meine Frau, die mir dann immer wieder so Seitenhieb gibt und sagt, jetzt guck nicht so grimmig. Und dafür sind auch Geschwister da, dass wir auch einander ermutigen und wir sind auch aufgefordert, einander zu helfen. Wir hatten es gerade wieder im Römerbrief, die Starken sollen den Schwachen helfen. Das heißt nicht den schweren Stuhl weglupfen, sondern ja, wenn der eine ein Problem halt damit hat, dass er immer griesgrämig ist, dass man ihn versucht, irgendwie zu ermuntern. Vorsichtig, natürlich. Aber dafür sind Geschwister da, dass man einander hilft. Ich lese jetzt nochmal Vers 3 und dann die bis 6 durch, also damit wir den ganzen Satz im Zusammenhang haben. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Jetzt nochmal die Frage, sind wir dankbar für unsere Geschwister? Gemeinde könnte nicht bestehen, wenn wir nicht dankbar füreinander sind. Und wir sollten es auch immer mehr und uns immer mehr darin üben. In diesen Versen jetzt ist Paulus in jedem seiner Gebete dankbar und tut Fürbitte für seine Geschwister. Das heißt, wir sollen auch füreinander beten. Wenn wir sehen, dass es einem nicht gut geht, dann können wir ihn ansprechen. Und wenn er nicht antworten will, dann ist es seine Sache. Aber in der Regel sagt man schon, was einen bedrückt. Wir tauschen ja auch untereinander die Gebetsanliegen aus. Und wir können und sollen auch füreinander beten. Und wenn wir schon füreinander beten, dann können wir doch auch Danke für einen sagen. Danke, dass der Alvin da ist, dass er jetzt einen Beamer macht. Ein Beamer ist irgendwie so ein bisschen das Ding, was außer Dominik, glaube ich, fast keiner gerne macht. Danke für Gabi, die jeden Sonntag uns den Kaffee kocht, die hier sauber macht. Hm? Fast jeden. Wie bitte? Aber du befüllst sie. Ja, das ist richtig. Du erzeugst nicht die Wärme, aber du befüllst sie, du hältst sie sauber, du besorgst den Kaffee, du schaust, dass alles in Ordnung ist. Das sind Dienste, da gewöhnt man sich schnell dran. Ja? Aber wenn Gabi mal wegfallen würde und nicht Bescheid geben würde, dann würde jeder blöd in die Röhre gucken, beziehungsweise in die leere Tasse. Weswegen ist Paulus auch nochmal besonders dankbar, wenn wir so uns nochmal vor Augen halten, was das für eine Stadt war. Es war eine Stadt mit hohem römischen Stolz. Das heißt, da war so ein gewisser Kaiserkult dahinter. Und wenn sich jemand gegen den Kaiser, wenn jemand gesagt hat, da ist jemand, der ist höher wie der Kaiser, es gibt einen wahren Gott. Wenn du so Leuten kommst, dann bist du schnell auf der Abschussliste. Da bist du ganz schnell unten. Und dann wird es bis zur Verfolgung kommen. Und das kam dann auch in Philippi. Es ging ihnen nicht super, es ging ihnen nicht reibungslos. Es war eine reiche Gemeinde, lesen wir. Es waren reiche Leute da. Sie haben sehr viel finanziell unterstützt, auch materiell. Aber es war dennoch Verfolgung da durch die Römer, weil da ist jemand, der behauptet, der ist höher als der Kaiser. Das heißt, die hatten Probleme gehabt, aber die Gemeinde hat standgehalten. Die Gemeinde hat festgehalten, weil sie gemerkt haben, da ist Leben, da ist das, was ich brauche. Da ist der wahre Gott, da ist nicht ein Kaiser, ein Mensch, der enttäuscht oder ausnutzt oder sonst was, da ist ein Gott der Liebe, der rettet, der für uns gekommen ist, der sich für uns gegeben hat. Jesus ist wahr, haben sie gemerkt und deswegen haben sie festgehalten. Und trotz der schwierigen Umstände und Verfolgung sind sie treu geblieben. Das hat den Paulus ermutigt. Und Paulus schreibt dann, dass er überzeugt ist, dass Jesus das gute Werk, das er bei den Philippern begonnen hat, bis ans Ende führt. Und das können wir auch auf uns beziehen. Gott war gestern, heute und ist auch morgen immer der gleiche Gott. Bis in alle Ewigkeit. Manchmal meinen wir, weil es gerade nicht so läuft, dass ja, vielleicht hat Gott da irgendwie doch einen Fehler gemacht oder so. Aber nein, das kann nicht sein. Wenn seine Wege anders aussehen, heißt das nicht, dass sie schlecht sind, auch wenn es uns dabei gefühlt schlecht geht. Gott hat einfach nur einen höheren Plan. Und egal wie dieser aussehen wird, es wird gut sein. Weil Gott ist Liebe und Liebe kann nichts Schlechtes hervorbringen. Es ist schwer, ich weiß, es gibt schwierige Situationen. Gerade wenn man jemanden verliert oder jemand, der einem nahe steht, arg leiden muss, dann fragt man sich auch, Gott, warum, was soll das? Wenn wir jetzt die Familie Manale anschauen, die Frau wird es echt dreckig. Warum? Das sind Missionare, die wir unterstützen. Und die Frau ist jetzt gerade auf Reha, glaube ich immer noch, gell, Alvin?
Ja, Reha ist beendet, aber wieder zusätzliche Untersuchungen, weil immer klar ist, was los ist.
Der Frau geht's dreckig. Die Familie hat sich aufgeopfert, geht ins Ausland, gibt alles. Die helfen den Ureinwohnern dort. Aber trotzdem geht es ihnen dreckig. Aber Gott hat einen Plan. Warum, verstehen wir jetzt noch nicht. Aber wir können uns sicher sein, Gott liebt auch sie sehr. Und er wird an ein gutes Ende kommen. Vers 7. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Wie gesagt, Paulus war sehr verbunden mit den Philippern. Sie haben ihm den Epaphroditus als Unterstützung geschickt. Nicht nur das, sie haben ihm auch finanziell und materiell unterstützt und ihm geholfen. Und nicht nur dieses materielle oder diese physische Hilfe hat Paulus geholfen. Was ich vermute, wenn ich so ein bisschen das Leben des Paulus studiere, anschaue, was ihm, glaube ich, noch viel mehr geholfen hat innerlich, ist, dass die Gemeinde treu geblieben ist in dieser schwierigen Situation. Und wir lesen, sie sind nicht nur treu geblieben, sondern sie haben das Evangelium verteidigt. Verteidigen heißt sein Leben hinstellen. Wenn ich etwas verteidige, dann stelle ich mich zwischen ein Opfer und einem Täter sozusagen. Oder ich verteidige auch mich selbst. Das heißt, Jesus war ihnen so wichtig, dass sie sich selbst nicht zu schade waren. Sie haben das Evangelium verteidigt und nicht nur das, was haben sie noch mehr gemacht? Sie haben es bekräftigt. Das heißt, es wurde mehr, es wurde fester. Und wenn Leute das von außerhalb beobachten, dann fragen sie sich ganz schnell, wow, was ist das? Was ist das, dass andere Menschen sich dafür dazwischenstellen, leiden? Das will ich wissen. Ich will wissen, was ist da los? Was ist mit diesen Menschen anders? Es gibt nichts Schöneres, wie wenn etwas fruchtet. Ich komme wieder auf meine Kinder zurück. Ich sage es ihnen 100-mal, ich sage es ihnen 1000-mal gefühlt, sage es ihnen jede Stunde. Und sie drehen sich um und machen es wieder. Das ist frustrierend. Aber plötzlich sehe ich, dass sie es doch machen, so wie ich es ihnen gesagt habe. Und es geht runter wie Honig. Es geht runter, das ist Wahnsinn. Und dann, wir hatten es gerade letztens wieder, da hat einen meiner Kinder dann endlich mal das gemacht, was wir ihnen über Jahre eingedrückt haben. Und aus dem heiteren Himmel. Und da habe ich riesen Augen gekriegt und mich direkt zur Sonne umgedreht. Hey, es fruchtet doch. Ich für mich habe schon aufgegeben, aber es hat doch gefruchtet. Und das hat dem Paulus sicher richtig gut getan. Dass er gesehen hat, die Gemeinde ist treu. Sie ist nicht nur treu, sie verteidigt und sie bekräftigt es sogar. Meine Arbeit war nicht umsonst. Ich glaube, es hätte dem Paulus richtig wehgetan zu sehen, wenn die Gemeinde kaputt geht an dem Leid, an dem, was die Leute außerhalb, dieser ganze Druck, wenn die Gemeinde daran zerbrechen würde, ich glaube, es würde Paulus auch fertig machen. Das wäre das Schlimmste für ihn. Aber zu sehen, dass eine Gemeinde unter Druck wächst, das tut gut. Das erbaut, das ermutigt, weiterzumachen. Auch wenn er selbst in schwierigen Situationen steckt, konnte er dennoch wissen, es war nicht umsonst. Es war genau das Richtige. Und er hat gesehen, Gott wirkt auch in dieser Gemeinde. Und Gott hilft auch dort. Und das ermutigt wirklich. Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus war ein Gemeinschaftsmensch, das lesen wir auch. Aber er hat nicht nur zusammengesessen mit denen Kaffee getrunken oder ein Bierchen oder Caesarea oder sonst was alles. Er hat nicht nur da gesessen, um Kaffeeklatsch zu halten, sondern was hat Paulus eigentlich immer gemacht, wenn er mit Leuten zusammen war? Er hat nicht ruhig da gesessen, nicht nur zugehört. Er hat sondern immer das Evangelium weitergegeben. Wenn wir so mal in der Bibel nachforschen, hat er gefühlt jede Situation genutzt, um das Evangelium weiterzugeben. Gemeinschaft ist nicht nur wichtig, um beisammen zu sein, sondern wenn wir als Christen zusammensitzen, erbauen wir einander. Also nicht nur sitzen, sondern austauschen. Wir können füreinander beten, wir können Tipps geben, wir lernen gemeinsam aus der Bibel, wir erbauen uns gegenseitig. Und deswegen ist Gemeinschaft wichtig. Der Mensch ist für Gemeinschaft gemacht. Deswegen schreibt auch Paulus hier, dass es ihm sehr danach verlangt, wieder die Gemeinde zu sehen. Es ist wichtig, dass wir uns zusammentreffen, besonders fürs Gebet. Und deswegen möchte ich auch nochmal ermutigen, dass wir auch wirklich die Gemeindeveranstaltungen nutzen. Und wenn wir nicht fahren können, es gibt immer noch einen Online-Teil. Der Gebetskreis, den gibt es auch online. für Leute, die nicht, sich nachts nicht trauen zu fahren oder die Strecke weit ist. Es gibt den Online-Hauskreis. Es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie teilzunehmen. Und ich möchte euch ermutigen, dass, ja, dass ihr Gemeinschaft sucht. In der Gemeinschaft wachsen wir und erbauen uns gegenseitig und helfen uns. Vers 9 und 10. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Was fordert Paulus hier auf? Dass wir prüfen. Dass wir lernen zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und wie können wir das? Wann können wir das? Wenn wir wissen, was gut und böse ist. Und wo finden wir das? Wer sagt uns, was gut und böse ist?
Die 10 Gebote sagen das.
Die 10 Gebote sagen das, ja. Aber die 10 Gebote werden auch in einem bestimmten zusammengefasst, und zwar in der Liebe, ja. Richtig, Daniel, in der Bibel. Wir müssen uns mit Gottes Wort befassen. Wenn wir wissen wollen, was vor Gott richtig und falsch ist, dann müssen wir in sein Wort schauen. Dann müssen wir die Bibel lesen. Wenn wir da drin nicht lesen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir plötzlich Mist bauen. Wir haben es ja nicht gewusst. Ja, der Blitzer blitzt trotzdem, auch wenn du nicht gewusst hast, dass da 30 ist. Und genauso wie im Straßenverkehr, die ein 30er-Schild sagt, dass du zu schnell bist, dass du nicht mehr 50 fahren darfst, genauso sagt dir die Bibel, was richtig und was falsch ist. Wir müssen uns halt damit befassen. Und wenn wir es dann erfasst haben, dann müssen wir auch danach handeln. Dann müssen wir prüfen, ist es gut oder falsch. Und was falsch ist, das müssen wir ablegen und dann das Gute tun. Und das sehen dann die Leute auch um uns herum. Dann merken sie, so wie der es macht, oder so wie er lebt, würde dann ein Leben auch in Harmonie funktionieren. Und dann werden sie neugierig und fragen, wie kommt es, dass du so bist? Und dann kannst du sagen, ich glaube an den wahren Gott, ich glaube an Jesus. Und er hat mir gezeigt, was gut und falsch ist. Und dann werden Leute immer neugieriger und dann kannst du ihnen das Evangelium bringen. Dann komme ich auch schon zum letzten Vers. Vers 11. Oder ich lese nochmal von 9 bis 11, weil das wieder so ein ewiger Satz ist. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Also Vers 11, da wird von Früchten gesprochen. Da fallen uns direkt irgendwelche Früchte ein in der Bibel, die ganz groß besprochen werden. Welche Früchte fallen uns da ein?
Früchte des Geistes.
Früchte des Geistes, wo stehen sie?
Galater 5, 22.
Und 23, richtig. Magst du mal die Reihenfolge vorlesen, oder?
Oh.
Kennst du es auswendig? Galater 5, 22 und 23.
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.
Das heißt, wenn du diese Früchte ausübst, kann dir eigentlich keiner was anhaben. Und das, wo kommen diese Früchte her? Es macht einen Knall und sie sind da, oder? Wie es die Menschen lernen. Oder wenn du gut genug bist, dann macht es einen Knall und dann sind sie da, oder? Nein. Was steht da? Oder was lehrt uns die Bibel? Wo kommen diese Früchte her? Wenn wir jetzt wieder in Philippa gehen, Vers 11, was sagt Paulus, wo kommen sie her? Wo kommen diese guten Früchte her?
Aus dem Glauben.
Ja, die durch Jesus gewirkt werden. Das heißt, ich von mir aus bringe als Mensch diese Früchte ohne Jesus nicht hervor. Das ist mir gerade wieder in meiner Familie so aufgefallen. Kindern, dem Knaben steckt die Torheit oder Bosheit schon von Anfang an in den Knochen. Der Mensch ist so ein Egoist. Ich auch. Ich bin so faul. Und ich suche immer das, also als mein erstes, also dass es mir besser geht. So ist meine menschliche Natur. Ein Egoist durch und durch. Faul, gierig, durch und durch. Aber dann kommt Jesus. Und wenn ich ihn annehme und ihm glaube, dann wirkt er in mir. Und dann verändert er mich. Dann beschneidet er meinen Baum. Und dann fällt das Böse weg, sage ich mal. Und dann kann seine Kraft durch mich wirken. Und dann kommen diese guten Früchte hervor. Und was lesen wir? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn ein Mensch so lebt, das ist doch, mit denen ist man doch gern zusammen, oder? Und wie der Friede ist oft betont, es fängt mit Liebe an und endet mit Enthaltsamkeit.
Zweite Freude.
Genau. Es ist, man könnte es eigentlich verbauen wie mit dem Häuslebau. Es sind Steine, die du nimmst und aufeinander schichtest. Und wenn du sie vollendet aufgestellt hast, hast du ein schönes Gebilde. Dann hast du etwas Schönes, etwas Wunderbares. Du fängst an zu lieben und empfängst Freude. Und auch einen Frieden in deinem Herzen. Du lernst dann Geduld und in der Geduld wirst du auch freundlich. Du übst gerne dann Güte aus, weil du Güte empfangen hast. Und du wirst treu sein, weil du diese Liebe spürst, die Jesus dir gegeben hat. Und dass er dich liebt. Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du nicht anders wie ihm treu sein. Klar gibt es schwierige Zeiten, wo du manchmal haderst. Aber dann wissen wir auch wieder, wo wir hingehen müssen. Der hilft gern. Jesus tröstet gern. Und in dem allen erhältst du dann auch Sanftmut und kannst dich dann auch von dem enthalten, was dir sonst die Welt so bietet. Ich komme zu meinem zusammengefassten Satz, Stefan. Er ist leider eine ganze Seite geworden. Tim und Stefan waren gestern bei uns zum Abendessen und ich habe gesagt, ich muss nur noch einen Satz, alles in einem Satz zusammenfassen. Da habe ich gemerkt, das geht nicht. Das sind so viele Themen, das wird kein Satz, das wird eine Seite. Aber ich lese jetzt einfach nur mal schnell runter, weil sonst sitzen wir nochmal eine Viertelstunde hier. Ich fasse das einfach alles nochmal so zusammen, beziehungsweise erwähne die Punkte, die mir wichtig geworden sind. Vielleicht wird euch ja auch was wichtig. Machen wir uns bewusst, dass Gott uns nicht versklavt, wenn unser Wille nicht mit seinem übereinstimmt. Lasst uns lieber als Knechte in seinem Dienst sehen, also lasst uns als Knechte sehen, die ihre Arbeit gern machen, auch wenn sie manchmal als Drecksarbeit erscheint. Jesus hat sich schließlich auch erniedrigt. Jesus, der Gott ist, der im Himmel war und alles Gute hatte, ist dennoch Mensch geworden, ist auf diese Erde herabgekommen, hat alles über sich ergehen lassen, hat sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen, sich erniedrigt bis ins Letzte. Hat unsere Sünden, alles was wir verzapft haben, auf sich genommen und ist an unserer Stadt am Kreuz gestorben. All diese Leiden auf sich genommen, das Schlimmste erlebt für ihn, vom Vater getrennt, gestorben, aber dabei ist es nicht geblieben. Er hat den Tod besiegt, ist wieder auferstanden am dritten Tag. Und hat somit für uns den Weg freigemacht zu Gott. Wir dürfen seine Kinder sein. Gott ist unser Vater. Durch Jesus haben wir die Sohnschaft erlangt. Und wir haben jetzt dieses Privileg. Wir müssen es nur annehmen, wir müssen es nur glauben. Gottes Gnade ist die wahre Gnade, in der wir seinen Frieden finden, der uns wahre Ruhe bringt. Lasst uns dankbar sein füreinander, auch wenn es uns manchmal nicht passt oder derjenige uns nicht passt. Lasst uns üben, dankbar zu sein und das Gute im anderen suchen, dann werden wir auch dankbarer und lernen einander mehr schätzen und unser Charakter wird sich auch verändern. Gott hat mit jedem von uns einen Plan und den wird er ganz gewiss vollenden. Da braucht man aber auch keine Angst davor haben. Denn Gott ist Liebe und er hat versprochen, dass er es gut mit uns meint. Wie gesagt, Liebe kann nichts Böses machen, genauso wie ein blauer Stift nicht rot malen kann. Lasst uns einander helfen. Im Dienen kommt Freude und wir wachsen so im Glauben und im Charakter. Lasst uns prüfen, was gut ist und schlecht. Das Böse sollen wir dann sein lassen und das Gute tun, damit wir ein Vorbild sind und kein Anstoß zum Zeugnis für unsere Mitmenschen. Und wenn wir mal denken, wir schaffen es nicht, dann haben wir recht. Aber das ist nicht schlimm. Denn Jesus kann, Jesus schafft es. Und er will es in uns wirken, so wie ich meinem Sohn helfen will, so will er uns helfen. Jesus hat gesagt, in den Schwachen ist er mächtig, nicht in den Starken. Ein Starker braucht keine Hilfe. Und Jesus hat auch gesagt, er ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Das heißt, wir dürfen mit allen unseren Anliegen zu ihm kommen. Er hilft gerne. Jesus ist für Sünder gekommen, nicht für die Selbstgerechten. Und wir können uns ganz sicher sein, dass das, was er in uns begonnen hat, dass er es auch vollenden wird. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wie es gerade läuft. Aber lasst uns ihm voll und ganz vertrauen. Er ist gut, er ist die Liebe. Und da kann nichts Böses bei rumkommen. Nein. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass dir jeder wichtig ist, dass du für alle Menschen gestorben bist und dass du jeden erretten willst, dass du ein liebender Vater bist und dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir für alle Geschwister. Ich danke dir, dass wir einander haben dürfen, auch wenn es manchmal zwickt und zwackt. Aber ja, wir wachsen durch Schwierigkeiten. Du willst uns verändern, du bist die Kraft in uns. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir es nicht aus uns selbst machen müssen, sondern dass du es gerne in uns wirkst und dass du uns gerne hilfst. Hilf, dass wir es nicht vergessen und dass wir immer wieder darüber nachdenken und immer wieder an dich denken, wie du es richtig uns gezeigt hast. Danke für deine unendliche Liebe und für dein Opfer, dass du dich für uns gegeben hast und uns erkauft hast von der Sünde. Danke, dass wir das Leben haben dürfen durch dich. Amen.